Du machst die Tür zur Sporthalle auf und da stehen sie. 30 Achtklässler, voller Energie, leicht chaotisch vielleicht auch. Und du hast genau 45 Minuten Zeit.
Es ist quasi der Klassiker, ja?
Genau. Und wenn dann jetzt auf dem Lehrplan das Thema Krafttraining steht, dann haben viele von uns sofort dieses ganz bestimmte Bild im Kopf, oder? Also dieses klassische kommerzielle Fitnessstudio.
Richtig, verspiegelte Wände, lauter Musik und isoliertes Pumpen.
Ja, genau das. Pumpen bis zum absoluten Muskelversagen, wo der Arm am Ende so dermaßen zittert, dass man die Wasserflasche kaum noch halten kann. Und für den Schulsport wirkt das halt nicht nur völlig deplatziert, sondern auch, naja, schlichtweg unkontrollierbar.
Absolut. Dieses kommerzielle, dieses No-Pain-No-Gain-Dogma, das prallt in der Turnhalle einfach unweigerlich auf die harte pädagogische Realität.
Das funktioniert da einfach nicht.
Nee, gar nicht. Wir haben in der Schule ja eine völlig andere Zielsetzung. Wir wollen schließlich keine Maximalkraftathleten züchten, sondern wir haben einen ganz klaren gesundheitsfördernden Bildungsauftrag.
Und genau um diesen Konflikt zu lösen, stützen wir uns in unserer heutigen tiefgehenden Analyse auf eine, wie ich finde, ziemlich fundamentale Quellenbasis.
Oh ja, die ist wirklich ein Meilenstein.
Wir schauen uns das Konzept gesund-funktionales Krafttraining im Schulsport an. Das basiert im Wesentlichen auf der Monographie »Das Fitnessstudio in der Turnhalle« von Ayla Deddens und Ralf Duenbeck und ergänzt wird das Ganze durch Duenbecks Fachartikel »Fitness ist mehr«.
Genau diese Texte nehmen wir heute auseinander.
Und das ist genau der Punkt, an dem wir dich, also dich als Zuhörer, abholen wollen. Wir sprechen heute wirklich direkt mit dir, der Sportlehrkraft oder dem Referendar, der einfach nach Wegen sucht, Krafttraining evidenzbasiert, sicher und methodisch sinnvoll in den eigenen Unterricht zu integrieren.
Weil die Texte ja auch direkt zu Beginn völlig unmissverständlich klar machen, worum es eben nicht geht.
Richtig. Es geht nicht um die dicken Bizeps für den Strand. Die Mission lautet vielmehr Handlungsfähigkeit.
Genau, Handlungsfähigkeit und Gesundheitsförderung.
Aber lass uns da direkt mal ein bisschen kritisch einsteigen. Also wenn ich auf dem nächsten Elternabend verkünde, hey liebe Eltern, wir gehen jetzt mit den Siebt- oder Achtklässlern an die Gewichte, dann habe ich doch sofort diese besorgten Eltern im Nacken, oder?
Oh ja, die klassische Sorge.
Ja, die dann fürchten, dass das Training die Wachstumsfugen ihrer Kinder ruiniert und solche Dinge.
Ja. Das hört man oft. Aber diese Sorge ist eben historisch gewachsen. Die Sportmedizin hat da nämlich längst einen echten Paradigmenwechsel vollzogen.
Okay, wie sieht der aus?
Naja, die Texte von Deddens und Duenbeck betonen ganz klar, dass die Legitimation von Krafttraining für Kinder und Jugendliche heute wissenschaftlich absolut unumstritten ist.
Also wirklich gar keine Bedenken mehr?
Nicht in der Form, nein. Diese alten Ängste vor Schäden am wachsenden Organismus oder vor Beweglichkeitsverlusten, die stammen aus einer Zeit, in der man schulisches Training gedanklich einfach nicht vom professionellen Gewichtheben trennen konnte.
Ah, verstehe. Das wurde also immer in einen Topf geworfen.
Genau. Und das ist heute eben hinfällig.
Wie erklären wir den Eltern und vielleicht auch uns selbst als Lehrkräften dann ganz genau den Unterschied? Also was passiert denn physiologisch im Körper von so einem Teenager, wenn wir eben nicht auf Muskelmasse, also nicht auf Hypertrophie trainieren?
Wir fokussieren uns da auf die sogenannte neuromuskuläre Adaptation.
Neuromuskuläre Adaptation, okay, das musst du genauer erklären.
Gerne. Also bei Jugendlichen, gerade so vor oder während der Pubertät, da fehlen oft einfach noch die hormonellen Voraussetzungen für ein massives Muskelwachstum.
Weil das Testosteron noch gar nicht auf dem Level ist, richtig.
Exakt. Aber das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Wir wollen stattdessen die intra- und intramuskuläre Koordination optimieren.
Okay, das heißt?
Das Nervensystem lernt, einfach mehr motorische Einheiten im Muskel gleichzeitig zu rekrutieren und die Reizfrequenz zu erhöhen.
Lass mich das mal kurz versuchen, in ein Bild zu übersetzen. Also es ist sozusagen, als hätten die Jugendlichen eigentlich einen richtig guten Computer, aber das Betriebssystem ist einfach furchtbar ineffizient.
Das ist ein super Vergleich, ja.
Und wir versuchen jetzt im Schulsport nicht den Mehrarbeitsspeicher oder eine massivere Festplatte einzubauen. Das wäre dann ja die Hypertrophie, der Muskelaufbau.
Ja, richtig, genau.
Sondern wir installieren einfach ein besseres Betriebssystem, damit das Gehirn die ohnehin schon vorhandene Hardware der Muskulatur endlich mal richtig ansteuern kann.
Das beschreibt den Mechanismus wirklich perfekt. Und diese Hardware aufzurüsten, das ist auch deshalb so essentiell, weil die Quellen hier ein massives gesellschaftliches Problem benennen.
Du meinst die Inaktivitätsatrophie, oder?
Ganz genau. Unsere moderne Lebenswelt setzt einfach nicht mehr diese notwendigen Reize. Die Jugendlichen sitzen in der Schule, sie sitzen im Bus, nachmittags am Schreibtisch oder vor dem Rechner.
Ja, Bewegung ist da oft Mangelware.
Eben. Und die Texte zeigen, dass selbst freizeitsportlich aktive Schüler messbare muskuläre Defizite haben, besonders im Halte- und Stützapparat.
Weil die Alltagsbelastungen einfach viel zu einseitig sind.
Exakt so ist es.
Wenn der Körper also gewissermaßen im ständigen Standby-Modus ist, dann müssten doch die Effekte von so einem neuen Reiz eigentlich enorm sein, oder?
Oh, das sind sie auch. Die Trainierbarkeit in diesem Alter ist verblüffend hoch. Der Text führt da zum Beispiel eine Studie von Austermann aus dem Jahr 2005 an.
Okay, was haben die da gemacht?
Die wurde in der Sekundarstufe 2 durchgeführt und da wurde lediglich ein einziges Mal pro Woche trainiert.
Einmal die Woche? Das ist ja fast nichts.
Richtig. Und das Ergebnis beim sogenannten Flexed Arm Hang, also dem Klimmzughalterhang, das war ein Leistungszuwachs von fast 100%.
Warte, 100%? Fast eine Verdopplung der Leistung?
Ja, unglaublich, oder? Und generell verzeichnen Untrainierte in den allerersten Trainingswochen oft Kraftzuwächse von 30-74%.
Wow!
Ja, das Nervensystem wacht quasi auf und schaltet diese ganzen brachliegenden Kapazitäten endlich frei.
Das ist wirklich krass. Aber da stellt sich mir als Lehrkraft natürlich sofort die methodische Frage. Also wenn wir dieses Betriebssystem updaten wollen, ohne dabei den Motor komplett zu überlitzen, wie setzen wir diesen Reiz im Unterricht um?
Das ist die entscheidende Frage.
Weil wenn wir nicht bis zum Muskelversagen gehen, wie merkt der Körper dann überhaupt, okay, ich muss mich jetzt anpassen?
Und genau das führt uns zu dem Konzept des sanften Einsatzkrafttrainings. Das wird in den Texten wirklich als das absolute Kernstück beschrieben.
Sanftes Training, das klingt im ersten Moment fast ein bisschen, naja, wirkungslos, wenn ich ehrlich bin.
Das denkt man schnell, ja? Aber sanft bedeutet im Kontext von Deddens und Duvenbeck eben nicht, dass es nicht anstrengend ist.
Okay.
Es bedeutet vielmehr, dass wir den Satz ganz bewusst vor der maximalen Ausbelastung abbrechen.
Also wir hören auf, bevor gar nichts mehr geht?
Genau. Der physiologische Hintergrund ist da eigentlich sehr simpel. Für einen Anfänger oder eben einen Jugendlichen liegt die Reizschwelle für so eine neuromuskuläre Anpassung deutlich unterhalb der Schwelle, an der die Muskelfasern strukturell geschädigt wird.
Ah, okay. Das ist ein bisschen so, als würde man auf der Autobahn einfach eine zügige, effiziente Reisegeschwindigkeit fahren, anstatt das Gaspedal permanent bis zum Anschlag durchzudrücken, bis der Motor irgendwann raucht.
Exakt. Man muss den Muskel einfach nicht zerstören, um dem Nervensystem das Signal zur Anpassung zu geben.
Und das hat ja dann auch massive Auswirkungen auf die Sicherheit in der Turnhalle, oder?
Absolut, ja.
Weil, wenn ich jetzt an meine eigene Trainingserfahrung im Gym denke, in dem Moment, wo ich wirklich an die Grenze gehe, bis der Muskel aufgibt, da bricht bei mir unweigerlich die Technik zusammen.
Das ist ganz normal.
Ja, ich fange dann an zu schummeln, hole irgendwie Schwung aus dem Rücken, verliere die Körperspannung. Und das ist ja genau der Moment, in dem Verletzungen passieren.
Völlig korrekt. Wenn wir Schüler bis zur totalen Ermüdung treiben, dann provozieren wir diese Koordinationsverluste förmlich.
Was wir in einer Halle mit 30 Kids ja auf keinen Fall wollen.
Eben. Durch das sanfte Abbrechen bleibt die Belastung für den passiven Bewegungsapparat, also Bänder, Sehnen, Gelenke und vor allem natürlich die Bandscheiben, immer im physiologisch sicheren Bereich.
Das ist ein riesiger Vorteil.
Ja, aber es gibt da noch einen weiteren, sehr kritischen Faktor, der orthopädisch leider oft komplett übersehen wird, nämlich die Atmung.
Ah, du spielst auf die Pressatmung an, oder?
Ganz genau.
Das kenne ich. Man hebt ein schweres Gewicht, die letzten Wiederholungen werden zur absoluten Qual, man hält unwillkürlich die Luft an und drückt voll dagegen. Das Gesicht läuft rot an.
Wir alle kennen dieses Bild.
Warum genau ist das für Schüler so problematisch? Man sieht das ja im Studio ständig.
Weil diese Pressatmung den intrathorakalen Druck, also den Druck im Brustkorb, extrem ansteigen lässt.
Okay, und das macht was?
Das führt zu massiven, plötzlichen Blutdruckspitzen. Für den Herz-Kreislauf-Apparat eines Jugendlichen ist das eine enorme Belastung. Die müssen wir im Schulsport zwingend vermeiden.
Logisch.
Und da wir beim sanften Krafttraining den Satz ja beenden, bevor diese extreme Anstrengungsphase überhaupt erreicht wird, tritt die Pressatmung laut den Quellen praktisch gar nicht erst auf.
Das Training wird dadurch also extrem herz-kreislauffreundlich.
Genau das ist der Punkt.
Und dazu kommt ja auch noch der Stoffwechselstress, ne? Wenn wir den Muskel so komplett ausreizen, bildet sich ja Laktat.
Richtig. Der Muskel übersäuert.
Und für mich als Lehrer heißt das doch ganz praktisch, wenn ich meine Schüler am Montagmorgen im Sportunterricht bis zum letzten treibe, dann sitzen die am Dienstag mit einem Muskelkater des Todes im Matheunterricht und können sich kaum noch rühren.
Und das ist pädagogisch völliger Unsinn?
Absolut. Sanftes Training bedeutet also weniger Laktat, weniger Muskelkater und eine viel, viel schnellere Regeneration.
Es macht das Krafttraining überhaupt erst alltagstauglich für den Schulkontext. Und es senkt natürlich auch die Einstiegshürde enorm.
Inwiefern?
Naja, denk mal an Schüler mit Übergewicht. Oder an orthopädische Wiedereinsteiger. Oder einfach an Kinder, die unsportlich sind und vielleicht Angst vor Schmerzen haben.
Stimmt, für die ist Muskelkater echt abschreckend.
Ein Training, das ohne diese totale Ausbelastung funktioniert, das fördert die langfristige Motivation. Kontinuität ist für den lebenslangen Erhalt der Gesundheit viel wichtiger als so ein einmaliger Maximalreiz.
Okay, sanftes Training, keine Ausbelastung. Das klingt in der Theorie wirklich fantastisch. Aber lass uns mal über die knallharte Praxis sprechen.
Gerne.
Wir haben in der Schule oft nur Doppelstunden, manchmal sogar nur Einzelstunden. Wenn ich das Umziehen, Aufbauen, Abbauen und Duschen abziehe, bleiben mir netto vielleicht 30 bis 40 Minuten reine Bewegungszeit.
Das ist die typische Schulrealität.
Ja. Und wie soll ich da bitte schön ein vollständiges Krafttraining unterbringen?
Die Lösung, die Deddens und Duvenbeck da aus der Wissenschaft ableiten, ist das Einsatztraining.
Einsatztraining?
Genau. Statt der im Fitnessstudio üblichen 3 Sätze pro Übung absolvieren die Schüler nur einen einzigen, dafür aber hochkonzentrierten Satz.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal einhaken. Also 3 Sätze, 10 Wiederholungen, das ist doch quasi das in Stein gemeißelte Gesetz der Trainingslehre, oder?
Das denkt man immer, ja.
Ist dieses Einsatzprinzip wissenschaftlich denn wirklich haltbar oder machen wir uns hier didaktisch einfach was vor, weil ohnehin gleich die Pausenglocke klingelt?
Nein, nein. Die Literatur ist hier erstaunlich eindeutig. Klee hat das zum Beispiel schon im Jahr 2000 total prägnant zusammengefasst. Sein Zitat lautet simpel: Einsatztraining reicht.
Krass. Echt nur ein Satz?
Ja. Auch die Arbeiten von Bock, Behrens und Buskies stützen das massiv. Wenn wir uns die elektromyographischen Messungen ansehen, also die EMG-Daten,
ja,
dann passiert da Folgendes. Bereits der allererste Satz rekrutiert, sofern er konzentriert und mit der nötigen Spannung ausgeführt wird, einen Großteil der motorischen Einheiten.
Und was ist mit dem zweiten und dritten Satz?
Die bringen zwar noch minimale Zusatzreize, aber der Nutzen-Aufwand-Faktor kippt gerade im schulischen Rahmen völlig. Ein einziger Satz erzielt bereits hochsignifikante, gesundheitsrelevante Effekte.
Okay, wow. Wenn uns dieser eine Satz reicht, gewinnen wir natürlich enorm viel Zeit für den Unterricht.
Genau das ist der Plan.
Der Text beschreibt ja auch einen konkreten Ganzkörperstationsbetrieb, also einen Circuit. Und da reden wir von 16 Übungen für 16 Muskelgruppen, die alle im Einsatzprinzip absolviert werden.
Richtig.
Die Schüler rotieren da zügig durch, die haben kaum Standzeiten und das gesamte Programm lässt sich in unter 20 Minuten durchziehen. Das ist für die Schulrealität doch ein massiver Gewinn.
Absolut, das ist zeiteffizient ohne Ende. Aber was diesen Circuit erst so richtig funktional macht, ist seine architektonische Konstruktion, sozusagen.
Wie meinst du das?
Wir dürfen die Übungen nicht einfach irgendwie wahllos aneinanderreihen. Das zentrale Paradigma lautet hier das Agonist-Antagonist-Prinzip.
Ah, also das Prinzip von Spieler und Gegenspieler?
Exakt.
Ja, das leuchtet ein. Als Sportlehrer sehe ich nämlich ständig muskuläre Dysbalancen bei den Schülern.
Ja, leider.
Die haben eine total verkürzte Brustmuskulatur durch das viele Sitzen und das ständige Handytippen. Und im Gegenzug ist die Rückenmuskulatur völlig abgeschwächt.
Was dann zum klassischen Rundrücken führt.
Genau.
Minde warnte bereits 1999 wirklich eindringlich vor genau diesen Disbalancen, wenn Krafttraining einseitig durchgeführt wird. Ein gesund funktionales Training erfordert einfach Symmetrie.
Okay, das heißt für den Circuit konkret?
Wenn du an einer Station den Arm beugst, dann muss zwingend eine Station folgen, die den Arm streckt.
Verstehe.
Wenn du den Bauch, also den Rumpf, beugst, musst du im Anschluss sofort den Rückenstrecker trainieren. Dieses ganze Konzept zielt darauf ab, die Gelenkfunktionen zu stabilisieren und Haltungsschäden ganz präventiv zu begegnen.
Da gehören laut Duvenbeck dann wahrscheinlich auch funktionelle Dehnungsaspekte dazu, oder?
Richtig. Zum Beispiel für den oft extrem verkürzten Hüftbeuger, den Musculus iliopsoas.
Ja.
Das ist alles Teil dieses symmetrischen Gedankens.
Sehr gut. Damit dieser eine Satz aber diese Qualität überhaupt erreicht und das Nervensystem auch wirklich optimal anspricht, gibt es in den Texten noch eine Ausführungsregel, die ich persönlich absolut brillant finde.
Du meinst das Tempo?
Genau. Weil das sofort dieses ganze wilde Momentum aus der Bewegung nimmt. Das 2-1-2-Tempo.
Oh ja, das ist essentiell.
Also 2 Sekunden die Last überwinden, 1 Sekunde statisch halten und dann 2 Sekunden ganz kontrolliert wieder nachgeben. Warum ist dieser Rhythmus biomechanisch so entscheidend?
Weil wir dadurch sicherstellen, dass wirklich die Muskulatur die Arbeit verrichtet und eben nicht die Physik.
Wie nicht die Physik?
Naja, wenn Schüler Gewichte mit Schwung bewegen, was sie ja gerne machen, dann nutzen sie eigentlich nur die elastische Rückstellkraft ihrer Sehnen und Bänder.
Ah, die federn das quasi ab.
Genau. Und die Bewegung wird dadurch total unkontrolliert. Im 2-1-2-Rhythmus aber eliminieren wir diesen Schwung komplett.
Der Muskel steht dann also kontinuierlich unter Spannung.
Exakt. Die sogenannte Time Under Tension wird maximiert. Das ist richtig anstrengend, es ist extrem effektiv für die neuronale Anpassung und das ist der wichtigste Punkt. In einem Raum mit 30 Schülern ist das unfassbar sicher.
Weil niemand mehr Gewichte durch die Gegend reißt.
Richtig.
Gut. Wir haben also das 2-1-2-Tempo, wir machen nur einen einzigen Satz und wir brechen ab, bevor der Muskel versagt. Aber das führt mich zu einem gravierenden, logischen Problem bei der Unterrichtsplanung.
Welchem?
Woher wissen meine Schüler eigentlich, welches Gewicht sie an der Station einstellen sollen? Im Leistungssport macht man dafür doch immer diese Maximalkrafttests, also das 1-Repetition-Maximum.
Ja, das berühmte 1-RM. Aber für den Schulsport stufen Dettens und Duvenbeck solche Maximalkrafttests als lediglich quasi objektiv und hochproblematisch ein.
Dass ein Schüler genau einmal maximal sauber bewegen kann, um davon dann das Trainingsgewicht abzuleiten, ne?
Genau das.
Was doch bei einem 14-Jährigen an einem Dienstagmorgen die völlige Utopie ist.
Absolut.
Ich meine, die Leistung schwankt doch extrem mit der hormonellen Tagesform, der Motivation, ob die vorher eine Mathe-Klausur hatten oder ob sie überhaupt die koordinative Reife besitzen, um bei so einem Maximalversuch nicht komplett einzubrechen.
Das ist für den Schulalltag viel zu umständlich und vor allem viel zu riskant.
Genau, das Verletzungsrisiko ist doch enorm.
Darum brauchen wir ein anderes Steuerungsinstrument. Eines, das komplett ohne Mathematik und ohne gefährliche Maximalversuch auskommt.
Und das wäre?
Die Autoren haben dafür die subjektive DND-Skala entwickelt.
DND steht für Dettens und Duvenbeck, nehme ich an.
Genau. Das ist eine 6-stufige Skala zur Beurteilung der Belastungsempfindung. Wir verlagern die Steuerung also weg vom objektiven Gewicht auf der Hantel hin zum subjektiven Körpergefühl des Schülers.
Okay, schauen wir uns diese Skala doch mal kurz an. Stufe 1 und 2, das ist im Grunde das Aufwärmen, da ist die Anstrengung kaum vorhanden oder eben sehr leicht. Spannend wird es dann bei den Zielstufen für unser Gesundheitstraining. Stufe 3 und 4. Wie genau müssen die Schüler dieses Gefühl denn interpretieren?
Stufe 3 ist so definiert. Es war anstrengend, das Gewicht konnte dennoch ganz gut bewältigt werden.
Die Bewegungskontrolle ist also jederzeit zu 100% da.
Richtig. Und Stufe 4 bedeutet, es war sehr anstrengend. Das Gewicht konnte gerade so oft wie vorgegeben bewältigt werden. Das ist quasi die obere Grenze unseres sanften Trainings.
Und dadurch wichtig zur Abgrenzung. Stufe 5 wäre dann bereits zu anstrengend. Das Gewicht konnte eben nicht mehr sauber über die volle Zeit bewegt werden.
Genau, da bricht die Technik ein.
Wir suchen also genau diesen Sweet Spot zwischen Stufe 3 und 4. Und ganz ehrlich, das ist pädagogisch gesehen für mich der eigentliche Geniestreich dieses Konzepts.
Inwiefern?
Naja, Wüdrer hat doch schon 2000 formuliert, dass die Funktionalität einer Übung massiv von den Eigenschaften der Person abhängt, die sie ausführt.
Das ist der absolute Kern der Handlungsfähigkeit, ja.
Weil wenn du als Lehrkraft einfach nur quer durch die Halle rufst, hey, stell mal 15 Kilo ein, dann lernt der Schüler doch rein gar nichts über seinen eigenen Körper.
Nichts, null.
Wenn er aber selbstständig evaluieren muss, fühlt sich dieser Widerstand jetzt wie eine 3 oder eher wie eine 4 an, dann entwickelt er echte Körperwahrnehmung.
Genau. Und das ist eine Kompetenz, die ja weit über den eigentlichen Sportunterricht hinausgeht.
Absolut.
Lass uns das mal in harten Parametern zusammenfassen, damit du, also unser Zuhörer, ein fertiges Rezept für deine nächste Sportstunde hast. Wir reden beim gesundheitsfunktionalen Basistraining von 12 bis 15 Wiederholungen pro Station.
Richtig. Und wenn wir das jetzt mit dem 2-1-2-Rhythmus verrechnen,
also 5 Sekunden pro Wiederholung,
dann landen wir bei einer Belastungszeit von etwa 45 bis 60 Sekunden pro Satz.
Die Muskulatur steht also knapp eine Minute lang unter Spannung.
Genau.
Danach folgen dann etwa 30 Sekunden Pause für den Stationswechsel und es geht direkt weiter zur antagonistischen Übung. Das Ganze eben immer im Bereich der Stufen 3 und 4 der DND-Skala.
Was bedeutet das alles nun für dich in der Praxis?
Es bedeutet vor allem eine enorme Entlastung. Du musst deine Schüler nicht mehr ans absolute Limit treiben, um ihren Körper sinnvoll zu trainieren.
Definitiv.
Ein hocheffizientes, symmetrisch aufgebautes Einsatztraining genügt völlig, um das neuromuskuläre System abzudaten. Der 2-1-2-Rhythmus sorgt für Ruhe und Sicherheit an den Geräten. Und durch diese subjektive D&D-Skala gibst du die Verantwortung ein großes Stück weit an die Schüler zurück, anstatt blind irgendwelche starren Gewichtsformeln an die Tafel zu schreiben.
Und wenn wir diesen didaktischen Ansatz jetzt noch einmal im Ganzen reflektieren, dann erkennen wir auch den wahren Wert dieser modernen Fitnesspädagogik.
Wie meinst du das genau?
Es geht doch nicht darum, für eine gute Note im Zirkeltraining zu trainieren. Es geht um den Transfer in die Lebenswirklichkeit der Schüler.
Das lebenslange Lernen quasi, ja. Wenn Sie diese anatomischen Grundprinzipien verstehen, wenn Sie wissen, wie man Reize setzt, ohne den Bewegungsapparat zu verschleißen, dann geben wir Ihnen ein echtes Werkzeug für Ihr gesamtes weiteres Leben mit.
Stimmt. Sie können dann in jedes kommerzielle Fitnessstudio gehen und dort gesundheitsorientiert und sicher trainieren, weil Sie das Warum und das Wie endlich verstanden haben.
Genau, darauf zielt alles ab.
Und das bringt mich zu einem abschließenden, naja, vielleicht auch etwas unbequemen Gedanken, den wir alle mal mit in unser eigenes nächstes Workout nehmen sollten.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wenn die Sportwissenschaft uns hier schwarz auf weiß belegt, dass dieses sanfte, zeitökonomische Prinzip, also Einsatz ohne Muskelversagen, sauber gesteuert über das eigene Körpergefühl, derart effektiv und vor allem gelenkschonend ist,
ja.
Sollten wir Erwachsene, also wir Lehrkräfte, die wir uns oft selbst stundenlang in den Fitnessstudios quälen und immer ans absolute Limit pushen, unsere eigenen Trainingsroutinen dann nicht vielleicht auch mal radikal überdenken?
Das ist ein Gedanke, der definitiv beweist, dass gute Schulpädagogik oft auch für uns selbst die besten Lektionen bereithält.
Also das nächste Mal, wenn du im Gym stehst, die Zähne zusammenbeißt und versuchst, die allerletzte Wiederholung noch irgendwie hochzuwürgen, dann denk vielleicht mal kurz an das Fitnessstudio in der Turnhalle.
Sehr guter Tipp.
Manchmal ist der sanfte Weg eben doch der deutlich klügere. Danke, dass du heute bei unserer tiefgehenden Analyse dabei warst. Wir sehen uns in der Halle.